So, ich bin sehr froh, dass jetzt die Ferien vorbei sind, dass man viele von euch wieder sieht, dass ihr zurück seid aus dem Urlaub. Das ist schön, euch zu sehen, euch gesund zu sehen, euch wohlbehalten zu sehen. Und ich freue mich darauf, auf die Zeit, die jetzt kommt, auf den Herbst. Ist schon ein bisschen alles herbstlich gerichtet. Ja, die Kinder, die hatten das Thema zurück in die Schule. Und ich weiß nicht, wie lange bei dir so die Schulzeit zurückliegt. Für manche ziemlich lange, manche sagen, ich mache gerade eine Fortbildung innerhalb der Arbeit. Für mich ist das ganz aktuell. Zurück in die Schule ist, glaube ich, ein Thema, mit dem wir Erwachsene auch was anfangen können, mit dem wir was anfangen sollen. Denn es gibt ja eine Lebensschule, es gibt ja eine Charakterschule. Und wenn ich in die Bibel schaue, sehe ich ganz viele Menschen, die sogar im hohen Alter nochmal von Gott in die Schule geschickt wurden. Mir fällt da ein, so ein Mose, 40 Jahre ist er unter dem Pharao aufgewachsen, hat alles gelernt und am Ende war das ein ziemlich stolzer und vielleicht cholerischer, gut aussehender junger Mann. Und er hat sich dazu hinreißen lassen, einen Menschen, der was Schlechtes getan hat, auf der offenen Straße umzubringen. Und normalerweise kommt man dann ins Gefängnis und das Leben ist zu Ende in der damaligen Zeit. Aber Gott hatte mit diesem Mann etwas vor. Und es ist eigentlich wahnwitzig, wenn man darüber nachdenkt. Was kannst du mit jemandem machen, der gerade einen Mord begangen hat? Was für Zukunftsaussichten hat so jemand? Eigentlich keine großen. Aber Gott hatte einen Plan, aus Mose den Gesetzesgeber zu machen. Für ein ganzes Volk. Schon krass, oder? Ich meine, wie liest sich da Bewerbungsschreiben für einen Richter? Ich habe jemanden umgebracht. Oder wie liest sich dann Bewerbungsschreiben für jemanden, der die Gesetze macht oder Gesetze weitergibt? Ich habe ermordet. Passt irgendwie nicht zusammen. Glaubt ihr, dass Mose noch einen Weg zu gehen hatte? Zwischen gerade einen Ägypter ermordet und später ein ganzes Volk zu führen und zu leiten und denen die Gesetze Gottes zu erklären. Wir lesen später im Alten Testament, dass er der erste Richter war, der das ganze Volk gerichtet hat. Menschen kamen den ganzen Tag zu ihm und er sollte Recht sprechen. Ein ehemaliger Mörder kam vorzustellen. Gott hat ihn in eine Charakterschule geschickt, 40 Jahre in der Wüste. Die Männer sagen, er musste erstmal sandgestrahlt werden. Ja? Finde ich auch ein schönes Bild. Ja? Wenn du was restaurierst, was löchrig ist, dann macht man das manchmal auch bei alten Autos. Die werden erstmal sandgestrahlt, damit man sieht, was da ist. Dann flickt man die Löcher und baut man wieder auf. Und so war das bei Mose, glaube ich, auch. Gott hat ihn in eine Charakterschule geschickt, 40 Jahre lang. Also ich würde sagen, der musste ziemlich lange nachsitzen. Ne? 40 Jahre, also das ist eine ziemlich lange Ausbildung. Aber es hat sich gelohnt, weil danach kamen 40 Jahre, wo er das anwenden konnte, was er gelernt hat. Also dieser Mann wurde in eine Charakterschule geschickt. Und wir sehen da schon, diese Charakterschule war ja nicht wirklich bequem. Er sollte Schafe hüten. Also dadurch ist er viel ruhiger geworden, hat die Sprache verlernt. Ja. Dann brauchte später einen Dolmetscher, weil er so schlecht sprach. Und Gott hat ihn, glaube ich, auch verändert, ein Stück weit auch zerbrochen. Gott konnte ihn wieder gebrauchen und hat einen super Weg gemacht danach. Ja? Also, und deswegen gibt's für jeden von uns Hoffnung, egal wo du jetzt stehst. Hey, selbst wenn du 30, 40, 50, 60 bist, jetzt noch in die Charakterschule Gottes zu gehen. Gott kann alles mit dir machen. Gott kann dich in die Hand nehmen, was Tolles mit dir machen, Tolles mit dir anfangen. Ein anderer Mensch, der mir da einfällt, ist der Apostel Paulus. Apostel Paulus war super schlau, der war aber auch super wütend. Wir lesen in der Bibel, dass er sich damit beschäftigte, Leute rauszusuchen, die an Gott glaubten, die ins Gefängnis zu werfen, die zu verhaften. Also eigentlich so ein skrupelloser Radikaler, würde ich sagen. Und diesen Kerl nahm Gott in seine Charakterschule. Gott hat ihn von seinem hohen Pferd runtergerissen. Ja? Von seinem hohen Ross hat er ihn runtergeschmissen, hat ihn blind gemacht. Auch krass finde ich das, ja. Und dann sagt er, hör du auf mich, sei du mir gehorsam und ich werde dich wieder sehend machen. Hat er gemacht, hat sich runtergekniet vor Gott, hat sich klein gemacht vor Gott, hat gesagt, okay Gott, ich höre jetzt auf einmal zu, was du zu sagen hast. Scheinbar habe ich den falschen Weg gewählt. Auf einmal hört er wieder Gott zu, ist belehrbar, ist bereit wieder zu lernen. Und dann sagt die Bibel uns eigentlich nur, Saulus verschwand 3 Jahre. Verbrachte ganz viel Zeit mit Gott und erst danach kam er quasi zurück und fing an, Gutes für Gott zu tun, Gutes für Menschen zu tun. Die Leute hatten zuerst Angst vor ihm, weil die sagten, wir kennen den Typen doch. Okay, der war jetzt 3 Jahre irgendwie im Ausland oder so, aber wir kennen den doch. Das ist doch ein ganz böser Mensch. Wir vertrauen ihm nicht. Aber Gott hat ihn in die Charakterschule genommen und aus ihm, ich meine, das meiste vom Neuen Testament hat Paulus geschrieben. Also Gott hat wirklich was Tolles aus ihm gemacht und er ist ein riesiger Gemeindebauer und Ermutiger geworden, obwohl er echt einen schweren Start hatte. Also Gott will uns Menschen verändern, Gott kann uns Menschen verändern und wer weiß, was Gott noch alles aus dir macht. Ich finde es so Hammer, dass wir an einen Gott der Gnade glauben. Wir hören so viel von Religionen der Gnadenlosigkeit, wo die Barmherzigkeit fehlt. Wenn du den Fehler machst, dann wirst du ja ausgestoßen, abgesägt, was auch immer. Ich habe gestern ein Interview gesehen von einem sehr bedeutenden christlichen Leiter, der was ganz Großes für Gott gemacht hat auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber charakterlich ganz viele Fehler gebaut hat. Kann ja vorkommen, gell? Und dieser Mensch ist von Gott aus allen seinen Verantwortungen, aus allen seinen Diensten rausgenommen worden. Gott hat gesagt, hör auf, das zu machen, was du machst. Jetzt machst du mal Pause. Und da gab es einen anderen Leiter, einen großen Kirchenleiter, der hat ihn zu einem Interview geladen. Und in diesem Interview konnten sie über die Dinge sprechen. Was hat sich in dem Jahr getan? Was hast du erlebt? Was hast du dazugelernt? Ich würde es euch am liebsten übersetzen, weil es mich so berührt hat. Es war auf Englisch. Und in diesem Interview hat dieser andere Leiter mit dieser Person das aufgearbeitet, hat gesagt, was hast du dazugelernt, was hast du falsch gemacht, aber ganz voller Liebe, ganz voller Gnade. Und am Ende hat er gesagt, ich glaube fest daran, dass Gott mit dir weitergehen wird, obwohl du Fehler gemacht hast. Und ich glaube ganz fest daran, dass das Beste erst noch kommt. Das ist schon sehr krass, weil im Internet zum Beispiel wurde dieser Leiter komplett fertig gemacht. Ja, passiert ja oft, wenn man einen Fehler macht und es kommt in die Öffentlichkeit, wenn du dann die Blogs und so weiter liest, dann ist jemand, der Ruf ist tot. Ja, also Rufmord und alles wurde da gemacht und die Person hat auch Fehler gemacht. Aber hier innerhalb von einem Jahr waren Christen da, die gesagt haben, wir wollen in dich investieren, wir wollen dich aufbauen, wir wollen dir helfen, du sollst wieder eingesetzt werden und das Beste ist eigentlich noch vor dir. Das war so viel Gnade, das war so viel Liebe. Man sagt bei uns in Deutschland, wenn ein Politiker einen Fehler macht, dann ist vorbei. Also wenn er einen richtigen Fehler macht. Wir denken an unseren ehemaligen Bundespräsidenten und so, ja. Da geht alles kaputt. Wenn du einen Fehler machst, ja, dann ist wenig Gnade, da wird wenig mit Gnade mit dir umgegangen. Wenn da was rauskommt, dass du deine Arbeit doch nicht selber geschrieben hast und ähnliches, dann bist du weg vom Fenster, dann musst du einen Kontinent wechseln, neues Leben beginnen. Und ich wünsche mir, dass wir das als Christen anders leben, dass wir das als Christen anders prägen, dass du das anders erlebst. Gott ist ein Gott des Widerstarts, Gott ist ein Gott des Neubeginns. So wollen wir ihn ja weitergeben und selber erleben. Und ich wünsche mir auch, dass du auch ja das selber erlebst, erfährst, dass wir zu solchen Menschen auch werden. Wir selber können uns nicht selber verbessern. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn du versuchst, dich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Ist ziemlich sinnlos. Und wir können selber an unserer Persönlichkeit arbeiten. Wir können, früher ging man in die Kirche, früher hat man den Glauben in diesen Themen angefragt. Heutzutage hat man da Profis, Psychiater, Psychologen, Coaches, Berater, Lebensbegleiter, all das. Man hat ja Profis. Und das klingt ja so schön, dass die Leute sagen, ja, ich suche diese Hilfe nicht im Glauben in der Kirche, sondern ich habe da einen Profi dafür. Die Tatsache ist aber, wenn man anfragt, wie lange brauchst du, um einen Psychologentermin zu bekommen? Also wenn Leute wirklich eine innere Not haben, ist die Tatsache so, dass die oft 3-4 Monate warten müssen, überhaupt einen Termin zu kriegen. Also es ist eine riesige Nachfrage da und es kann ja gar nicht abgefertigt werden. Und ich glaube daran, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, dass Gott uns helfen kann und dass Gott uns gebrauchen kann, um anderen Menschen zu helfen, warum nicht diese Ressource nutzen? Warum nicht den Glauben an Jesus nutzen? Warum nicht das Angebot der Gemeinde, Kirchengemeinde, so wie wir hier sind, zu nutzen, um wirklich einander zu helfen, einander zu ermutigen? Diese Gebete, die ich am Anfang so erzählt habe, das ist genauso für uns Erwachsene. Wir brauchen auch Ermutigung. Wir brauchen auch Respekt. Wir brauchen auch Gunst. Wir brauchen auch Freunde. Das geht uns doch genauso. Ist doch blöd, wenn jemand sagt, ich gehe zum Psychiater, weil ich habe das Gefühl, er ist mein Freund und er hört mir zu. Da ist doch irgendwas schief, oder? Wenn man sollte sagen, endlich habe ich jemanden, mit dem ich reden kann. Da ist doch irgendwas schief, oder? Ich wünsche uns das anders, dass wir als Gemeinde auch in diese Richtung wachsen, ermutiger zu sein füreinander, einander zuzuhören, dass wir Leute finden, die uns im Glauben begleiten und unterstützen. Und ja, ich glaube, dann wird es alles gesünder, dann wird es alles ja besser. Gott hat es, glaube ich, in uns auch reingesteckt, dass wir anderen Menschen helfen können. In der Bibel lesen wir, dass wir nicht nur die eigenen Lasten tragen, sondern dass wir auch reifer werden und auch anfangen können, die Lasten der anderen zu tragen. Wir haben davon gehört, dass unsere Kinder in die Schule gehen. Das ist super. Aber neben der Schule, wer hat den meisten Einfluss auf die Kinder? Die Eltern. Und die Kinder, die beobachten die Eltern ganz genau. Das merke ich ja schon bei meinen. Das ist knallhart. Knallhart. Die gucken alles ab. Sagst du irgendein blödes Wort, die kopieren das sofort. Das, was sie nicht lernen sollen, das wiederholen die. Und es ist dann ganz schwierig, als Eltern sich hinzustellen und zu sagen, mach das nicht und man selber macht das. Also das Vorbild ist Hammer, was wir in der Hand haben, welche Möglichkeiten wir haben. Und ich glaube, wenn wir sagen zu unseren Kindern, sei fleißig und lerne, entwickle dich weiter, wie wollen wir das sagen, wenn wir selber sagen, ja, aber ich entwickle mich nicht mehr weiter. Ich arbeite nicht mehr an mir selbst. Wir sagen zu den Kindern, sei du lieb, aber erleben vielleicht den Papa, wenn er seinen Ausraster hat. Ist doch auch komisch, ja? Wie soll ich, also, das Kind sagt dann, meine Tochter hat irgendwann angefangen zu brüllen. Und dann sage ich zu ihr, Marlina, du darfst nicht brüllen. Sagt, aber Papa hat auch gebrüllt. Was willst du denn da sagen, ja? Ich meine, die kopieren nur das, was sie sehen, oder? Deswegen ist es auf unsere Seite als Erwachsene, Kinder oder ob wir nicht Kinder haben, auch die Kinder in deiner Straße oder deine Nichten, Neffen, die gucken auch auf dich als Erwachsener. Wie gehst du mit Menschen um? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dieses Beispiel zu geben. Ich bin noch am Lernen. Ich bin noch in der Schule. Ich arbeite noch an mir selbst. Ich lasse Gott an mir arbeiten. Ich weiß nicht alles. Ich kann nicht alles. Aber ich gehe mit meinen Fragestellungen zu Gott und sage, Gott, hilf mir. Gott, bring mich weiter. Gott, entwickle mich. Ich bin noch nicht fertig so, ja. Ich bin ein Lernender. Stets. Diesen Geist des Lernens zu haben, dieses Geistes, sich vorankommen zu wollen. Ist doch schade, wenn jemand dich nach 20 Jahren sieht und sagt, oh, hat sich gar nicht verändert. Also, wenn Leute sagen, ist immer noch der Alte. Und wenn es um schwierige Sachen oder negative Sachen geht, besser wäre es doch, wenn er sagt, Mensch, also früher, da warst du ja einer, aber ich sehe, du hast dich echt verändert. Was ist denn in deinem Leben passiert? Wem bist du begegnet? Da sagen zu können, du, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin mit Gott unterwegs und ich habe gemerkt, manche Dinge gehen nicht. Manche Dinge darf und soll ich anders leben. Ich glaube, das ist das Zeugnis, was wir weitergeben sollen und dürfen. Und es ist ein Weg und es ist ein Prozess, aber ich glaube ganz fest, dass Gott uns genau dazu einladen möchte, in seine Schule zu gehen. Du musst nicht der berühmte Paulus sein, du musst nicht der berühmte Mose sein. Mose war nicht berühmt, er war ein Mörder. Ja? Und den hat Gott genommen und mit ihm was Tolles gemacht. Ich glaube, dass die Bibel ganz viele Hausaufgaben beschreibt, ganz viele Dinge beschreibt, die wir lernen sollen. Ich will euch einladen, mit mir die Bibel zu lesen. Ihr habt die meistens um euch herum liegen, diese weißen Bücher, gemeinsam aufzuschlagen auf Seite 900. Dann landen wir auch in dem Kolosserbrief. Da will ich ein paar Verse mit euch durchgehen. Ich hoffe, dass jeder von euch Hausaufgaben drin findet, Aufgaben drin findet, Dinge, wo er sagt, oh ja, die Fortbildung möchte ich machen, den Kurs möchte ich machen, das möchte ich lernen. Versucht das wie einen Volkshochschulkatalog zu sehen, ja? Oh ja, das wäre was für mich. Da muss ich mich anmelden. Kolosser Kapitel 1, Abvers 12. Da lesen wir, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu einem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Das ist doch mal ein Start in den Unterricht. Gott liebt dich, das am Anfang zu sagen. Gott liebt Menschen, Gott liebt dich. Du bist für Gott jemand Besonderes. Und Gott liebt dich, egal was die Menschen bisher über dich gesagt haben. Kannst du das annehmen? Kannst du das so akzeptieren? Gott liebt dich, egal was Menschen bisher über dich gesagt haben. Vielleicht musst du dir das unterstreichen, ein paar Mal vorlesen. Weiter lesen wir, darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit. Also das.
Ja. seid von Gott erwählt. Gott liebt als Menschen.
Ich brauche Hilfe. 3 ab Vers 12? Super. Mensch, gut, dass ich euch habe. Und dass ihr es mir auch nicht erst danach sagt, gell? Das wäre schlecht. So, Pastor, die Predigt war gut, aber wir waren ganz woanders. Es spricht für euch, ihr habt es mitbekommen. Ja? Also das ist gut, das ist gut. Also Kolosser 3, Abvers 12. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Das sind wir. Weiter steht, darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und Geduld. Ich hätte gerne so einen Kleiderschrank, wo da so Kleider drin hängen. Mitgefühl. Kennst du Situationen, wo du einfach morgens aus dem Haus gehst und du hast kein Mitgefühl? Die gehen Dinge die Kinder machen, Bobbycar-Rennen. Wäre ich auch gern dabei, ja. Also nur, weil ihr euch fragt, die ganze Predigt, was geht da ab? Die machen Bobbycar-Rennen. Bin gespannt, wer gewinnt. Also, wenn wir uns im Leben an den Situationen erwischen, wo andere Mitgefühle haben, aber wir haben kein Mitgefühl. Kennt ihr das? Vielleicht mit einer Person, weil ihr enttäuscht seid. Ihr habt ihr gesagt, was sie machen soll, die macht's nicht. Ihr habt ihr gesagt, was sie machen soll, sie macht's nicht. Dann widerfährt der Person was Schlechtes. Und man denkt sich so innerlich, hast verdient. Hast ja nicht auf mich gehört, ja? Oder wir merken einfach nur, dass uns Mitgefühl fehlt. Und Gott sagt, du, wenn du merkst, du hast da Nachhilfebedarf, frag mich, ich werde dir helfen. Ich werde dir dieses Kleid des Mitgefühls geben. Ich werde dein Herz wieder weich machen gegenüber der Person oder gegenüber der Menschentruppe. Wir stehen in der Gefahr abzustumpfen und Gott sagt, ich will dir Mitgefühl geben, ich kann dir Mitgefühl geben, frag mich doch, ich kann dein Herz verändern. Sei nicht zementiert, denk nicht, dass du zementiert bist. Freundlichkeit, ja, das ist etwas, was uns Gott schenken kann. Bescheidenheit, genauso, Rücksichtnahme und Geduld. Geduld, ja, was ist das? Also ich glaube, das sind Kleider, die von denen man viel braucht. Und es ist ein Geschenk Gottes. Weißt du, es wird Situationen geben, wo nichts anderes helfen wird, als einfach vor Gott auf die Knie zu gehen und sagen, boah, Gott, ich hab's überhaupt nicht. Gib mir Geduld. Bitte, 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 gib mir Geduld. Lehr mich, unterrichte mich, veränder mich. Ich brauch's für mein Umfeld. Weiter lesen wir, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Das ist schon krass. Also hier geht's nicht darum, nur die 2 Stunden, 10.30 Uhr bis 12 Uhr in der Kirche vergebungsbereit sein, sondern wirklich im Alltag. Mit dem Nachbarn, der einen nervt. Oder mit den Leuten, die einem begegnen. Da wirklich zu vergeben. Ich glaube, dass es ein riesiger Schlüssel ist, das als eine Hausaufgabe zu sehen, dass Gott dir sagt, hey, da gibt's Menschen, da lebst du in Unvergebenheit und ich gebe dir die Hausaufgabe, da zu vergeben, das loszulassen oder dich zu entschuldigen. Und wir sind manchmal wie so störrische Kinder, ja, und sagen, nee, mach ich nicht. Und dann wundern wir uns bei den eigenen Kindern, dass wir sagen, mach das und die machen das nicht. Mich hat es als Kind bewegt, wenn ich es von meinem Papa erlebt habe, dass er sich bei meiner Mutter entschuldigt hat. Und das öffentlich für uns Kinder. Der hätte es ja irgendwie so, weißt du, so, ne, am Rande machen können. Das ist ja auch peinlich für einen Mann. Oder kann peinlich sein. Aber das hat mich schon stark beeindruckt, dass er das mal vor uns gemacht hat. Oder zu mir als Kind, dass er da, oh, das fand ich ja krass. Also wenn Papa zu mir kam als Teenie und sie hat sich mal um Vergebung gebeten, ja. Oh, das hat mir gut getan, sage ich dir. Und ich sag dir, der Papa wurde nicht kleiner in meinen Augen dadurch. Ja? Das war eher für mich, ich habe gedacht, boah, der ist abhängig von Gott und der bleibt abhängig von Gott. Das ist gut, das will ich auch. Sich mal entschuldigen zu können, um Vergebung bitten zu können. Aber wir merken auch, das ist eine ständige Schule. Man darf da nicht sagen, oh, vor 10 Jahren habe ich das gemacht. Das bringt nichts, das heute auch zu machen zu können. Und da will uns Gott verändern, will uns formen und will uns helfen. Gott sagt, ich gebe dir alles, was du zur Verfügung brauchst, um es zu machen. Schön, oder? Ich glaube, dass Vergebung eine vergessene Kunst ist. Wir haben das oft vergessen, wie das geht. Und wir brauchen dafür Kraft von Gott. Und oft ist es auch ein Prozess. Oft braucht man da vielleicht auch ein Jahr dafür. Aber zu wissen, hey, das ist eine Ausbildung. Ich will da reingehen und am Ende habe ich das Ziel, der Person vergeben zu können. Und ich bleibe da dran, bis ich soweit bin. Bis es erledigt ist. Komisch, gell? Christen kommen später alle in denselben Himmel. Warum nicht vorher sich versöhnen? Warum nicht vorher die Dinge ausräumen? Also, gemäß dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Dummerweise sollen wir die Ewigkeit später miteinander verbringen. Wäre irgendwie praktischer, sich vorher schon das Leben einfacher zu machen, oder? Ich wurde mal zu einer Seelsorgesituation gerufen, wo jemand gesagt hat, Pastor, würdest du gerne mit der und der Person reden? Sag ich, warum? Die Person ist ganz böse, die hat was ganz Böses gemacht. Sag ich, ja und jetzt? Ja, und ich kann nicht mehr unter die Augen schauen und so. Und gemeint, okay, was ist denn passiert? Ja, die Person, die hat mir meine Gänse gestohlen. Sag ich, wow, weißt du das? Naja, die kann es nur gewesen sein. Ich dachte, okay. Und die Person war echt bitter und hab gefragt, du, wann war das? Sagt, ja, vor 40 Jahren. Fromm und frommer, ja. Seit 40 Jahren gehen sie in denselben Gottesdienst, in dieselbe Gebetsstunde und was nicht alles. Heben beide im Gottesdienst die Hände, aber es arbeitet an ihnen, sie lassen das nicht los. Wie schade, oder? Vielleicht war es jemand anders mit den Gänsen, oder vielleicht war das ganz anderer Zusammenhang. Hey, Vergebung, die Bibel sagt, bevor die Nacht untergeht, vergebe. Bevor die Sonne untergeht, klär die Dinge. Was richtig Gesundes. Nächsten Gottesdienst wird es darum gehen, wie hängt Glaube und Gesundheit zusammen. Es gibt ganz große Zusammenhänge. Wenn wir in unserem Glaubensleben vergeben, haben wir weniger Darmprobleme, Magenprobleme, ja? Haben wir weniger sauren Magen. Kann das jemand nachvollziehen? Das ist ein riesiger, wenn du in Vergebung lebst, da geht's viel besser. Wenn du keine Angst hast, wenn du deine Angst an Gott abgeben kannst, das wirkt sich auf deine Gesundheit aus. So viel Kraft, Gesundheit steckt im Glauben. Glauben ausleben, praktizieren, heißt eben auch Vergebung und diese Dinge. Wir lesen weiter, Vers 14. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Die ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Hammer. Wenn du keine Liebe hast, darfst du zu Gott kommen und sagen, Gott, bekleide mich damit. Wenn du in einer Beziehung bist, zu Menschen, zu Kindern, zum Partner, was auch immer. Liebe, wirklich Überzeugung und Gefühle, all das, was dazu zusammengehört. Wenn du merkst, die Liebe nimmt ab, selbst die Liebe zu Gott. Menschen sagen, Mensch, mein Herz glühte früher für Gott und mittlerweile ist es irgendwie so kühl. Da darfst du genauso zu Gott kommen und sagen, Gott, gib mir wieder diese Liebe. Bekleide mich damit. Dinge lassen nach. Ich habe früher Griechisch gelernt. Ich habe das jetzt 4 Jahre nicht gemacht. Glaubst du, also mein Griechisch hat abgenommen, weil ich es nicht mehr praktiziere? Früher, ich kann jetzt nicht sagen, ich kann Altgriechisch. Ich konnte es mal. Ich war mal in der Übung. Jetzt habe ich es nicht mehr praktiziert. Es ist weniger geworden. Und hier heißt es, kleide dich mit Liebe. Zieh das an. Und wenn du merkst, Mensch, mir ist Liebe für einen bestimmten Menschen verloren gegangen oder in einer Beziehung ist mir die Liebe verloren gegangen, dann darfst du zu Gott kommen und sagen, Gott, füll mich neu mit deiner Liebe. Und Gott ist einer, der das macht. Es gab mal in Amerika eine Gemeinde, eine Erweckungsbewegung, so nannte man das, wo, so beschreiben es die Menschen, Gott in den Gottesdiensten so stark begegnete, dass sie gar nicht nach Hause gehen wollten. Und es führte dazu, dass diese Gemeinde eigentlich jeden Tag Gottesdienst hatte. Und es kamen Hunderte und Tausende von Menschen zu dieser Kirche und erlebten Liebe Gottes. Und 10 Jahre später hat ein Soziologe nachgefragt, das ist ja irgendwann vergangen, so nach einem Jahr war es so weg. Ein Soziologe hat gefragt, was ist die Langzeitwirkung? Was hat's gebracht? Und interessant, ein Soziologe hat untersuchen können, dass die Familien, die da dort gewesen sind, eine neue Liebe bekommen haben für ihre Ehen, für ihre Familien, für ihre Kinder, für ihre Verwandtschaft. Dass das spürbar war, dass das mit soziologischen Mitteln festhaltbar war. Diese Leute lieben besser, diese Leute haben mehr Liebe. Hammer. Gott kann das und Gott will das heute noch. Und nicht nur Liebe, sondern hier geht's weiter. Der Friede, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander im Frieden zu leben. Friede ist so ein verlorenes Gut. Da gibt es Arbeitssituationen auf der Arbeit, wo die Stimmung schlecht wird, wo man anfängt, schlecht übereinander zu reden, Mobbing und so weiter. Würde man sich da nicht wünschen, dass da wieder Friede wäre? Dass man wieder seine Arbeit machen kann? Die Arbeitskraft nimmt ab, die Leute melden sich krank, der meldet sich krank, der hat keine Lust. Und all das, Leute wechseln ihren Arbeitsplatz, so viel Unfriede kommt da rein. Wäre es nicht gut, da wirklich diesen Frieden Gottes zu erleben und zu sagen, Gott, ich bin in dieser Situation, mach mich zu einem Friedensbringer. Hilf mir, dass ich Frieden reinbringen kann in diese Gruppe von Menschen. Gott, es macht mich fertig, es macht mich schwach, es macht mich krank. Zu wissen, montags muss ich da wieder hin und es ist überhaupt gar kein Friede. Oder vielleicht musst du am Wochenende auf ein Familientreffen und du weißt, oh, lass uns alle lieb bleiben, hoffentlich eskaliert das nicht. Und hier sagt Gott, ich will dich bekleiden mit Frieden, ich will dir Frieden geben, ich will dir diesen Frieden mitgeben. Und wenn der dir fehlt, dann ist es dein Job als Erwachsener, wirklich vor diesem Gott auf die Knie zu gehen und sagen, Gott, gib mir Frieden. Hilf mir nicht, mit dem Streit anzufangen. Hilf mir, den Streit beiseite zu legen. Hilf mir, friedvolle Worte zu sprechen. Hilf mir nicht wieder den anderen, kennt ja so rote Knöpfe, die man beim anderen drücken kann? Du weißt, wenn du das sagst, geht er hoch. Jeder von uns hat es, gell? In jeder Beziehung. Du weißt, damit bringe ich sie oder ihn auf die Palme. Wenn ich da drauf zu sprechen komme, da habe ich wieder was, naja, ein Punkt für mich. Aber es geht nicht darum, einen Kampf zu gewinnen. Unser Ziel sollte als Christen immer sein, den Menschen zu gewinnen und nicht den Kampf. Und das sich vor Augen halten. Gott ist zu uns gekommen. Gott hat uns Frieden gebracht, damit wir friedlich miteinander leben, Frieden reinbringen. Und das ist eine Riesensache. Ich wünsche mir wünschen, dass wir das in unserem Umfeld leben. Ist mir egal, was die Parteien machen, das ist so weit weg. Ja? Die Politiker, die kloppen sich doch auch nur, die beschimpfen sich auch nur gegenseitig. Aber Frieden zu haben mit Menschen, Frieden zu bekommen und nachts schlafen gehen zu können und zu sagen, ich habe meinen Frieden mit Gott und ich habe meinen Frieden mit Menschen. Ich habe nie verstanden, warum die Leute warten bis zum Todesbett damit. Das klingt so. Ja, die letzten 2 Tage hatten wir noch Besuch von dem und dem und dem, damit wir uns endlich befrieden. Schade, was ist mit all den Jahren davor? Wäre vielleicht besser gewesen. Oder dann diese traurige Aussage, ja, es war ein tragischer Unfall und es gab nicht mal die Möglichkeit. Und dann stehen die Leute am Grabe und ich als Pastor stehe dann auch dabei und ich kann es richtig spüren. Oh, da ist alles andere wie Frieden. Ein Pastor hat mal erzählt, er war am Grab in Amerika und auf einmal zuckte der eine Bruder eine Waffe mitten bei der Beerdigung und schreit quer durch den Raum, Mutter liebt dich immer mehr wie mich. Also wenn sowas eskaliert an einem Grab, ja, ist diese Rivalität von Brüdern um die Liebe der Mutter, die gerade gestorben ist, ja, dass der eine sich nicht zu helfen weiß und eine Waffe zuckt, damit man auf einmal auf ihn hört und sagt, Mutter liebt dich immer mehr wie mich. Hey, Gott hat uns zum Frieden berufen. Und da, wo wir es nicht selber schaffen, da sollen wir nicht aufhören, sondern zu Gott kommen und sagen, Gott, bitte hilf mir. Bitte hilf mir, mach mich dazu fähig. Unsere Gespräche, unsere Streitsituationen, unsere Krisen brauchen es, dass irgendeiner anfängt, die Waffen niederzulegen. Ja? Dass irgendeiner den Anfang macht, dass irgendeiner sagt, du, ich wünsche mir einfach Frieden. Ich will nicht gewinnen, ich wünsche mir einfach Frieden. Und das ist ja, und Gott sagt, super, warum hast du so lange gewartet? Ich will dir helfen, ich will dir Frieden geben. Ich will dir dabei hilfreich sein. Weiter lesen wir, und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Das ist für mich sozusagen so die Belohnung dafür, dass man auf einmal Gott Lieder singen kann, dass man voller Dankbarkeit ist, wenn man diese Dinge durchgegangen ist. Es ist ein Unterschied, ob du Gott Lieder singst, weil du Frieden gefunden hast, oder ob du Gott Lieder singst und am Unfrieden festhältst. Könnt ihr das nachvollziehen? Man singt einfach ganz anders. Wenn du vorher dich mit jemandem versöhnt hast und dann fängst du Gott Lieder zu singen, das ist auf einmal das Sprudel, da ist der Weg frei zu Gott, da ist die Verbindung da, da ist nichts dazwischen, das ist viel freier, das ist eine ganz andere Qualität von Gott Lieder singen, das ist ganz andere Qualität von Bibel lesen. Die Bibel sagt, wenn du dich nicht mit deinem Partner versöhnst, hebe nicht die Hände zum Singen, ja, auch interessant. Also lass die Hände unten, ich höre eh nicht zu, sagt Gott ungefähr. Gott will, dass wir am Ende Lieder singen können, aus ganzem Herzen, von innerer Überzeugung her, Lobgesänge, sagen, danke, danke, danke Gott, dass du mir das genommen hast, dass du mir da geholfen hast, dass du mir dazu einen Durchbruch verholfen hast. Was darfst du von Gott mitnehmen? Was ist so dein Kurs, den du bei Gott belegen kannst? Überleg dir das. Wo brauchst du Hilfe? Fang an, sie zu suchen. Fang an, Gott zu fragen. Gott, hilf mir hier und dort. Gott, verändere mich hier und da. Gott, ich will am Ende Loblieder singen. Wenn du in einer Situation bist, wo man auf Deutsch sagt, dir ist nicht nach Singen zumute. Das ist ja so ein schönes Sprichwort, ja? Warum? Geh doch Prozesse durch, wo du am Ende sagst, und mir ist nach Singen zumute. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe Vergebung erfunden, ich hab Frieden gefunden, ich habe Versöhnung gefunden. Und mir ist wieder nach Singen zumute. Das soll das Ergebnis sein. Dass wenn nicht mit zugeschlossenen Zähnen Gott Lieder singen, sondern aus vollem Herzen. Und Gott sagt auch, sei nicht mit weniger zufrieden, du beraubst dich selbst. Sei nicht mit weniger zufrieden. Das Beste kommt erst noch. Und Gott ist derjenige, der uns helfen will. Die Bibel sagt auch, wenn wir auf Gott einen Schritt zugehen, dann kommt er uns zwei Schritte entgegen. Er ist ein Gott, der auf Menschen zukommt. Er ist nicht einer, der dich zappeln lässt. Er ist nicht einer, der dich perfekt erwartet. Aber er will sehen, dass du auf ihn zugehst. Bleib nicht da stehen, wo du bist, sondern gehe voran, geh zurück in die Schule. Wir würden natürlich gerne als Kirchengemeinde dich dabei begleiten. Ich habe die Freunde, die mir im Glauben geholfen haben, voranzugehen, die habe ich in der Gemeinde gefunden. Die haben mich damals kennengelernt und die kenne ich bis heute noch. Und auch wenn wir heute über die Welt verstreut sind, sind es immer noch Leute, die dann nachfragen, hey, wie geht's dir? Bist du stehen geblieben oder bewegst du dich? Oder oh, da hast du aber nachgelassen, da hast du dich aber zurückentwickelt. Und wenn die Beziehung da ist, dann ist man dankbar für Leute, die sich das rausnehmen, das zu einem sagen. Man will ja eigentlich wollen wir vorankommen, oder? Eigentlich will doch keiner von uns sich zurückentwickeln. Das wollen wir nicht. Und Gott gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Ich will euch auch einladen, nächsten Wochen zu kommen, mehr von Gott zu hören. Wir haben uns auch vorgenommen, als Gemeinde einen Alpha-Kurs im nächsten Monat zu starten. Und Alpha-Kurs ist ein Kurs, wo man einfach lernt miteinander über den Glauben, lernt, wie man glaubt man, wie betet man, wer ist Jesus, was hat er mit einem vor. Das ist ein Kurs, einerseits für mich selber, um im Glauben voranzukommen, aber auch um anderen Menschen über den Glauben zu erzählen. Oft hat man Kollegen auf der Arbeit, die würden wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre nicht den Fuß in eine Freikirche setzen. Aber du merkst, die sind offen für den Glauben und es ist gut, selber ihnen was weitererzählen zu können, selber ihnen das erklären zu können. Und da ist der Alpha-Kurs super, dass du alles weißt, was du brauchst, um mit einem Menschen über ein Gespräch über Gott ins Gespräch zu kommen. Das ist der Alpha-Kurs. Nächsten Sonntag werden wir nach dem Gottesdienst ein Treffen haben, wo wir das so vorbereiten wollen, wo wir gucken können, welche Aufgaben gibt es, welche Dinge zu tun gibt es und wo Leute sagen können, jawohl, ich mache da mit oder ich bringe die und die Freunde mit oder ich mache so und so Werbung. Das wollen wir als Gemeinde durchgehen, weil wir davon überzeugt sind, dass es viele, viele Menschen gibt in der Gegend hier in Bad Dürkheim, die noch keinen lebendigen Glauben an Gott kennen und die das aber bräuchten und die sich das eigentlich wünschen und die auch nicht stehen bleiben, wo sie sind, sondern vorangehen können und wollen. Und wir wollen ihnen dabei helfen, wir wollen sie dazu einladen, wir wollen ihnen die Hand ausstrecken mit diesem Alpha-Kurs, der findet weltweit statt und Leute haben super, super Erfahrungen damit gemacht. Fragen über Gott zu stellen, gemeinsam nach Antworten zu suchen. Da wird es, wie gesagt, nächsten Sonntag ein Vorbereitungstreffen geben und dann im nächsten Monat wird es dann losgehen. Und nächsten Sonntag wollen wir uns diesem Thema stellen, wie hängt Glaube und Gesundheit zusammen? Ich glaube, vielen Menschen in unserem Umfeld würde es viel, viel besser gehen gesundheitlich, wenn sie anfangen würden zu glauben. Davon bin ich überzeugt. Und wir wissen das manchmal, aber wir wissen es nicht in Worte zu fassen, das ihnen zu erklären. Und der Gottesdienst soll uns dabei helfen. Und wenn ihr Menschen kennt, die gesundheitliche Probleme haben, ladet sie doch mal ein, dass sie das mal hören. So oft sind Menschen bereit, dem Arzt alles zu glauben und alles zu hören, was der Arzt sagt, aber wissen gar nicht, dass sie auch Gott fragen können, dass sie auch im Wort Gottes lesen können, dass sie auch Menschen fragen können, die mit Gott unterwegs sind. Und ich glaube, dass es ein spannendes Thema sein wird und wir wollen uns diesem stellen und da miteinander lernen. Und wir wollen uns auch anbieten, dass wir für die Menschen beten. Dass wir für die Menschen beten, dass Gott sie berührt, dass Gott sie heilt, dass Gott sie vielleicht auch im Inneren heilt. Gott kann es auch augenblicklich tun. Gott kann es auch als Prozess tun. Und wir freuen uns, dieses Vorrecht zu haben, darüber zu sprechen und mit Menschen darüber zu beten. Amen.